Hallo Nico.
Hallo Mairi, du Monster,
oh.
du Tier, du Dämon. So nennen sich die Leute in Star Wars manchmal, weil sie Hörner haben oder größer sind. Ich finde das irritierend, aber dazu kommen wir noch, oder?
Ja, weil wir heute in The Good Batch über die Datumir-Folgen reden.
Die ersten Datumir-Folgen. Also wir sehen jetzt neue Dinge in den Kanon Einzug halten, die eigentlich alte Dinge sind, die dann reingewurschtelt wurden in... müssen wir weiter ausholen?
Vielleicht,
müssen wir über Kanon reden?
Vielleicht ganz kurz. Datumir wurde erfunden für einen Roman namens The Courtship of Princess Leia.
Genau, ja.
Wo Han Solo einen Planeten gewinnt und dann Leia entführt, um ihr zu zeigen, was für ein toller Hecht er ist mit seinem eigenen Planeten. Aber dann ist
genau,
das ein...
Sein Nebenbuhler ist halt auch so ein Prinz, denn der herrscht über einen eigenen Planeten. Aber dann stellt sich raus, dass das alles gar nicht nötig gewesen wäre und er hat halt Komplexe, ne? Und der Planet ist dann wie?
Ist ein Gefängnisplanet, ein ehemaliger, auf dem haufenweise Leute ausgesetzt wurden, unter anderem welche, die machtsensitiv sind. Und da hat sich eine Kultur herausgebildet, die matriarchalisch ist, mit Frauen, die die Macht verwenden, die Hexen. Und da gibt es die Tag-Hexen, die Light Sisters, und die bösen Hexen, die Night Sisters.
War das wirklich so? Ich habe das ja ewig nicht gelesen. Du warst, glaube ich, aktuell an deiner Recherche. Das Imperium hatte doch diesen Planeten.
Ja.
Benutzt. War der vorher schon ein Gefängnisplanet? Weil in den 20 Jahren wird sich
das nicht so entwickelt haben. Aber offensichtlich gab es da vorher schon Leute. Und dann wurden dann noch, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall gibt es dann Leute, die die Macht verwenden und die gut sind. Und welche, die fies sind, das sind dann die Night Sisters.
Auf jeden Fall ist es der schlimmste Planet, den man nutzen kann für die Flitterwochen. Die Erzwungenen, das ist ja echt alles sehr bedenklich, was er da tut. Die Erzwungenen, nenne ich es mal Flitterwochen. Rancors kommen da ja auch her, ne? Und da reiten die Night Sisters auch drauf. Also es ist ein Gefängnisplanet, auf dem böse Machtnutzer leben und die schlimmsten Raubtiere der Galaxis mit. Und da spielt dann dieses Buch. Und als dann The Clone Wars ankam und vieles aus dem vorher nur in Romanen und Comics zu erlebenden Kanon nochmal recycelt hat, haben sie halt irgendwann auch Datumir aufgegriffen. Jetzt muss man sagen, das ist keine Zeit gewesen, wo es hieß, hier Reboot, wir machen alles neu, wir werfen den alten Kahn über den Haufen, sondern das war wie bei Mandalore auch so ein Fall, wo die Fans dann gesagt haben, Moment mal, das passt aber jetzt nicht hundertprozentig mit dem, was wir bisher hatten. Das war dann so ein Soft-Reboot, so ein, wie nennt man das denn dann, so ein schleichender Retcon eher, ne?
Ja.
Also die Romane und Comics, die vorher Datumir gezeigt haben, hatten ja noch Bestand. Aber in The Clone Wars war dann die Situation eine andere, als wir sie erwartet hatten. Auch was die Spezies angeht, die da leben. Und es ist, glaube ich, noch ein anderer Retcon, weil wir in diesem Comic, in dieser Folge von The Clone Wars ja auch erfahren, wo Asajj Ventress herkommt. Und das widerspricht wiederum auch der Origin Story aus den Comics, die wir kurz vorher erlebt hatten. Aber was ist denn die Prämisse dieser drei Episoden, über die wir heute reden? Und welche drei Episoden sind es und welche Nummern haben sie?
Wir reden tatsächlich über drei fortlaufende Nummern an Folgen, nämlich die 12, die 13 und die 14 der dritten Staffel, Night Sisters, Monster und Witches of the Mist.
Mhm.
Und es geht darum, dass Asajj Ventress ihren Job als Dookus Assassinen verliert, sich rächen will, er kriegt einen neuen untergeschoben und...
Einen neuen was?
Assassinen.
Ah.
Und... Am Ende ist der Status quo mehr oder weniger erhalten. Wir haben noch eine weitere Figur bekommen.
Naja, aber vielleicht Ventress ist arbeitslos.
Ja, Ventress ist arbeitslos. Vielleicht sollten wir so Stückchen für Stückchen aufrollen.
Genau. Also warum verliert denn Ventress überhaupt ihren Job? Es hängt mit einem Anruf von Palpatine zusammen.
Ja.
Der meldet sich bei Count Dooku und sagt, eure Schülerin ist doch viel zu mächtig geworden. Ihr plant doch bestimmt, mich über hier zu stürzen mit ihr als eurer rechten Hand. Ich will jetzt mal, dass ihr mir eure Realität beweist. Weg mit der. Bringt sie um.
Und Dooku sagt, okay.
Ja,
mehr oder weniger.
Weil Dooku tatsächlich loyal ist zu Palpatine. Also weitgehend.
Ja. Und das Telefonat, das Holotelefonat findet statt.
Holofonat.
Das Holofonat. Mhm. Sehr gut. Das Holofonat findet statt, während Ventress gerade im Einsatz ist. Die ist erst in ein Feuergefecht zwischen den Schiffen verwickelt mit Obi-Wan und Anakin. Dann stürzen zwei von ihnen in einen Hangar von einem größeren Separatistenschiff ab. Und dann kommt der andere Jedi noch dazu. Ich weiß nicht, ob sie Obi-Wan oder Anakin damit rein abgestürzt hat gerade. Aber auf jeden Fall kämpfen dann die drei miteinander in diesem Hangar. Und Ventress ruft dabei auch Dooku und sagt, hey, ich habe hier gerade Stress, kannst du irgendwie, könnte ich da vielleicht ein bisschen Unterstützung für bekommen? Und er sagt, nein, du bist gefeuert und jetzt schieße ich auch noch auf das Schiff, auf dem du bist.
Geh sterben.
Ja. Natürlich entkommen alle.
Ist es, dass alle drei Schiffe, glaube ich, in diesem Hangar crashen?
Ja.
Und sie da miteinander kämpfen? Und sobald dann das Feuer eröffnet wird und das Schiff explodiert, steigen sie alle wieder in ihre gecrashten Schiffe und fliegen einfach weg.
Ja, ich glaube, Anakin und Obi-Wan steigen gemeinsam in eines und fliegen damit.
Da ist doch kein Platz für zwei
Leute.
Bin
mir aber nicht sicher. Und Ventress, also Ventress Schiff funktioniert zumindest nicht mehr gut, weil sie wird danach dann von Leuten, die halt die Schiffe nach Schrott durchsuchen, aufgesammelt. Dooku denkt, sie ist tot. Aber, naja, die armen Leute, die sie aufgesammelt haben und dachten, sie können jetzt irgendwie sie verkaufen oder sonst irgendetwas, die haben sich natürlich stark geirrt.
Ja, sie bringt sie, glaube ich, offscreen alle um und fliegt dann nach Hause. Und nach Hause ist, wie wir dann lernen, Datomir. Wie sieht Datomir in dieser Vision aus?
Dunkel, mit komischen roten Pflanzen, voll mit bleichen Frauen in knappen roten Outfits, die Energiebögen haben, die sie dann sofort auf Ventress richten.
Ja, und es sind so rote Pflanzen überall und große Kokons, wo wir noch nicht wissen, was da drin ist. Wer Jedi Fallen Order gespielt hat, weiß, was da drin ist.
Ja, da sind die mumifizierten Leichen ihrer Vorfahren drin.
Ja, so macht man das halt.
Ja, man hängt die an Bäume. Ja. Warum nicht?
Erstmal keine Rancors, aber dafür wird sie da relativ offen nach der ersten Feindseligkeit angenommen. Von wem? Wer ist denn die neue große Figur, die wir jetzt hier im Kanon erleben?
Ja, sie sagen, dann bringen wir dich zur Mutter. Und das ist Mutter Talsin. Das ist die Oberhexe. Die ist noch bleicher und sie hat vor allen Dingen ein auffälligeres Outfit. So lange rote Roben und einen hohen, komischen Hut und ein Amulett, das von diesem Hut auf ihre Stirn hängt. Die muss eine sehr komische Kopfform haben darunter. Ja, ja. Aber insgesamt schon ein ganz cooles Outfit. Und vor allen Dingen, sie hat so hohe Stoffspitzen, die aus ihren Schultern nach oben wachsen, die auch die ganze Zeit sich hin und her drehen. Da hatte sicher jemand Spaß beim Design.
Und sie glüht grün, weil sie eine grüne Machthexe ist, die grünes Licht absondert. Und sie hat zwei Stimmen. Sie spricht zweistimmig. Mit einem dunklen Echo noch sozusagen. Also als würde ein Dämon noch aus ihr sprechen die ganze Zeit. Ja. Sie hat eine normale Stimme und noch so einen Hall.
Sie ist schon so richtig Hexe.
Sie ist nicht nett, glaube ich, sagt uns das direkt. Und dann erfahren wir die Backstory von Ventress in so kurzen Flashbacks im Verlauf dieser Folge.
Genau, weil sie ist schon angeschlagen und sie fällt dann quasi in so einen Heilschlaf und darin erinnert sie sich, da wo sie herkommt, dass sie...
Hallo, und der Hund ist auch gerade hergekommen, der ist auch weiß und weiß nicht genau, wo er herkommt. Wo kommt Ventress denn her? Erzähl doch mal ihre Hintergrundgeschichte.
Also, Ventress ist eine Dathomiri, die ist als Kind aber von Sklavenhändlern entführt worden. Dann wiederum hat sie einen Jedi-Meister gefunden, der hat sie dann ausgebildet. Dann ist aber dieser Jedi-Meister gestorben und das hat sie so mitgenommen, dass sie der dunklen Seite verfallen ist. Dann wurde sie von Dooku gefunden, der sie als sein Apprentice angenommen hat.
Sie hat sich an den Piraten gerecht, die ihren Jedi-Meister umgebracht hat. Ne?
Ja. Und ja.
Also sie war aber nie im Orden, sie war eine von diesen Exil-Jedi-Schülerinnen sozusagen. Ne? Also,
ja, wir sehen ja nur ganz kurze Szenen, aber es sieht nicht so aus, als wäre sie ein regulärer Padawan
gewesen. Genau, war ja da schon auch zu alt, würde ich sagen, als sie gefunden wurde für die Ausbildung. Also hat der sie wahrscheinlich als Rogue-Jedi einfach selber ausgebildet. Und genau, dann hat Dooku sie gefunden. Viel, viel später. Und irgendwann kurz bevor die Handlung von The Clone Wars ansetzt, rekrutiert, nehmen wir an. Und erklärt das jetzt den Hass, den sie auf Jedi hat?
Also, ich weiß nicht, mit den kurzen Fetzen nicht wirklich. Also, die Comic Asajj Ventress hat ja zumindest den Hintergrund, dass sie auch von einem Jedi-Meister ausgebildet worden ist eine Weile. Und dass ihr Hass auf Jedi daherrührt, dass sie sich von ihnen verraten fühlt, dass sie diesem Mann vertraut hat, aber er hat sie dann doch allein gelassen. Weil er gestorben ist, aber ich sag ja nicht, dass es logisch ist.
Gut, vielleicht war es da in der Version auch so. Also es sind Parallelen da. Mhm. Die Figur, die sie hier ausbildet, die hat keinen Namen. Sie sieht aber aus wie eine der Jedi-Figuren aus den The Clone Wars Comics, die ja, wie gesagt, ein bisschen früher erschienen sind. Auch einer der wichtigeren Jedi-Meister, der aber noch lebt zu dem Zeitpunkt in diesem dann damit verworfenen Kanon. Ich habe aber den Namen von dieser Figur vergessen. Es ist ein älterer Mann mit so graubraunen Haaren und Pferdeschwanz.
Und hier ist es einer mit Gesichtstattoos, auch ein älterer Menschenmann. Und bei meiner Recherche auf Wikipedia habe ich zumindest gefunden, dass er da einen Namen hat. Mhm. Der steht wahrscheinlich irgendwo in der Rollenliste. Das ist Kai Narek.
Okay, das ist ein anderer Name als der.
Du weißt zwar nicht mehr, wie er hieß, aber es war ein anderer.
Ja, okay. Genau.
Gut. Danach ist Asajj Ventress jetzt wieder fit und sie sagt Mutter Telsin, ich will Rache. Ich will mich an Dooku rächen.
Also erinnern sich die Datomiri daran, dass sie vor was, 20, 30 Jahren entführt wurde oder war sie zwischendurch nochmal da? Was
glaubst du? War offensichtlich nicht nochmal da. Hm. Also so wie die sich verhalten, niemand erkennt sie wieder, aber Mutter Talsin sagt halt, glaube ich, irgendwas davon, dass sie ein Kind verloren haben und dass es jetzt wiedergekommen ist.
Ja, und man erkennt ja, dass sie diesem Volk angehört, weil sie doch alle sehr bleich aussehen.
Ja.
Zumindest in dieser Clone Wars Version, wir lernen ja später im Star Wars Kanon noch Nachtschwestern Datomiri kennen, die einfach ein bisschen hellere Haut haben. Und also zum Beispiel Merrin aus Fallen Order sieht ja jetzt nicht
die so. Die sieht nicht ganz so creepy aus, ja.
Die sieht schon sehr normal aus.
Ja. Und daraufhin sagt Mutter Talsin, ja gut, ich gebe dir zwei von meinen besten Kriegerinnen mit und ich gebe dir hier diesen Giftpfeil. Wenn du es schaffst, Dooku das zu verabreichen, dann wird er geschwächt sein und gestresst. Und außerdem gebe ich euch einen Zauber, dann macht sie so einen grünen Nebel, wo sie dann durchgehen und der macht sie unsichtbar, die drei Nachtschwestern. Und so vorbereitet versuchen sie dann Dooku umzubringen. Und
also sie reisen nach Serrano?
Ja, es heißt wieder wie die Stadt mit dem Schinken, oder?
Nur mit S, glaube ich, geschrieben.
Warte, nee, Serrano.
Serrano, ja. Ja, yeah, Serrano.
Wird Serrano Schinken nicht mit S geschrieben?
Ich dachte mit C, aber ich weiß, okay, ich habe keine Ahnung. Vielleicht wird er mit S geschrieben.
Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Serrano auf jeden Fall, da wo Dooku halt wohnt.
Bestimmt weiß das jemand, der uns hier zuhört und korrigiert uns jetzt.
Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir über Schinken diskutieren
Lass uns würden. Nicht über Schinken reden. Mm. Außer in Bezug auf die Hinterteile von den Jedi, die hier vorkommen. Und den
Sith. Ja. Ich glaube nicht, dass Dooku so schinkig ist. Der wirkt eher asketisch.
Niemand von denen ist schinkig?
Nein.
Wer ist denn der schinkigste Jedi-Meister? Darüber können wir mal anders reden.
Ja, schade, dass wir nie einen gamorreanischen Jedi-Meister kennenlernen.
Offenbar gibt es die nicht.
Mhm. Die drei unsichtbaren Damen. Oh, sie haben Lichtschwerter übrigens auch bekommen.
Mhm.
Ich glaube, es wird nur ganz kurz fallen gelassen, sie haben sie erbeutet oder so, die Nachtschwestern, warum sie welche haben. Aber sie kriegen Lichtschwerter, um damit unsichtbar Dooku anzugreifen. Und Ventress schafft es auch, ihm den Giftpfeil zu verpassen. Und Dooku denkt deswegen, unsichtbare Leute greifen ihn mit Lichtschwertern an, es wären Jedi.
Ja.
Er ist auch verwirrt durch das Gift. Und er wird aus dem Schlaf geweckt. Also man kann da schon verzeihen, dass er in dem Moment vielleicht etwas desorientiert ist und diesen Schluss zieht. Und für einen Moment denkt man auch, dass sie ihn klein kriegen, weil es ist ein älterer Herr mit einem Lichtschwert gegen drei wild herumhüpfende, akrobatische Frauen.
Mhm. Das ist eine lange Kampfszene.
Ja. Aber er schmeißt sie dann alle mit Blitzen, mit Force Lightning aus seinem Palast raus.
Ja, es ist eine von diesen konsequenzlosen Kampfszenen, wo niemand verletzt wird. Nicht mal die namenlosen Sidekicks kriegen irgendwie groß Schaden ab. Fliegen also zurück nach Datomir und sagen, der Count Dooku ist gemein, ja, der ist viel schwerer und hochleveliger, als wir gedacht haben, das klappt so nicht.
Mhm. Und dann sagt Mutter Talsin, macht nichts, das spielt in meinen anderen Plan rein, mehr oder weniger. Sie sagt, jetzt wird Dooku paranoid werden und dann wird er einen neuen Assassinen brauchen und dann können wir das für uns ausnutzen und dann holofonieren die auch miteinander.
Ja, deswegen kaufen sie so einen Schnurrbart und kleben den an so eine Brille, ja, so eine Nasenbrille und kleben den Ventress an und sagen, hier ist dein neuer. Nein, so machen sie es nicht, ne?
Nein, so machen sie es nicht.
Aber ähnlich.
Nein. Also die Nachtschwestermutter sagt: Ah, wenn du einen neuen Assassinen suchst, du brauchst doch sicherlich jetzt einen Ersatz, dann würde ich dir vorschlagen, einen von den Zabrak-Männern von unserem Planeten. Und da ist der Punkt mit dem Zabrak-Männer. Und ich glaube, inzwischen ist gesetzt, dass die Nachtschwestern auch Zabrak-Frauen sind, die aber aufgrund einer Mutation keine Hörner haben.
Okay, erklär mal kurz, was ein Zabrak ist. Also Darth Maul ist ein Zabrak und einer von den Jedi im Rat, Eve Koth, ist auch ein Zabrak. Zumindest,
warum kennen wir diese Namen?
Zumindest dachte ich das immer, vielleicht wurde das ja auch mal geredconnt, aber das sind halt einfach, das ist die eine von den mehreren Spezies mit Teufelshörnchen, in dem Fall mehrere kleine Hörnchen. Ja. Es gibt ja auch noch zwei große Hörnchen. Das sind Devaronianer.
Ja.
Da haben nur die Männer Hörner und die Frauen haben nur so
schwarze Flecken.
Schwarze Flecken, genau, ja.
Also hier sind Zabrak, die wie Devaronianer funktionieren. Die Männer haben Hörnchen und die Frauen haben komische Flecken im Gesicht.
Zumindest war das dann nach dieser Folge die Setzung. Mhm. Anders kann man sich das nicht wirklich erklären, wie das Ökosystem auf Datumir funktionieren soll, wenn alle Männer nun mal so aussehen und alle Frauen so. Es wird gesagt, dass die Zabrak einen anderen Heimatplaneten haben, aber ein Teil des Volks lebt halt auf Datumir.
Mhm. Und es wird auch gesagt, dass die Nachtschwestern sich regelmäßig einen von den Brüdern als Partner holen.
Um dann neue Nachtschwestern so herzustellen. Ja. Ja, okay. Das heißt, die Männer leben in einem anderen Teil von Datumir als die Frauen. Mhm. Die Frauen sind offenbar alle machtbegabt und die Männer sind alle
Kämpfer.
Kämpfer, die eigentlich ihre Ruhe haben wollen. Ja? Und man merkt auch schon, das versetzt die in Panik, als dann diese Nachtschwestern in ihr Dorf reinreiten und sagen, so, jetzt ist mal wieder Zeit, einer von euch muss mitkommen. Und dann gibt es, das ist die gleiche Folge, das ist schon die nächste Folge, ne? Das ist schon Folge 2.
Es geht dann in Folge 2 in Monster weiter damit, dass Dooku jetzt nach dem Holophonieren tatsächlich nach Dathomir kommt, um das Ganze zu besprechen. Ich weiß nicht, warum das ein Meeting sein muss, könnte sicherlich auch als E-Mail funktionieren, denn sie macht auch nicht viel anderes, als ihm mit ein bisschen Hula-Hula zu sagen, erinnerst du dich an Darth Maul? Mhm. Und ja, ist der nicht von Obi-Wan gehälftelt worden?
Ja, war nicht sehr effektiv, der Darth Maul.
Ja.
Einen Jedi umgebracht und ist dann gestorben. Da ist Grievous schon effektiver gewesen.
Und sie sagt dann, ich kann dir als Ersatz für deinen letzten Assassinen einen Krieger vom Schlag von Darth Maul anbieten, aus dem Dorf hier von der anderen Seite des Planeten. Mhm. Und du sagst, gut, liefer mir den demnächst.
Und geht wieder.
Ja, kaum hat er quasi Telsin den Rücken zugewandt, dreht die sich dann zu Asajj Ventress, die quasi aus dem Schatten kommt mit einer Kapuze auf. Gut, jetzt besorgst du den erstmal selber.
Und da wird auch gesetzt, die beiden kennen sich, Dooku und die Nachtschwestern. Offensichtlich gibt es offiziell keine Connections. Also da ist keine Zusammenarbeit, denn das mit Ventress war ja nicht abgesegnet von den Nachtschwestern. Das war ja irgendwie, es wäre viel einfacher von vornherein gesagt zu haben, Ventress war halt das Paktgeschenk sozusagen. Keine Ahnung, wäre ja auch ein Plot gewesen, dass die Telsin sagt, hier, nimm diese vielversprechende Schülerin, lass uns dann in Ruhe, lass uns aus deinem Krieg raus oder so.
Nee.
Aber das ist es nicht.
Also es ist sogar, also sie sind nicht offiziell verbündet in irgendeiner Form. Dooku sagt sogar, zusammen könnten wir sicher was reisen. Und Telsin sagt, nee, aber ich kann dir was anderes anbieten. Hm. Und was sie anbietet, ist, dass mehr oder weniger Asajj Ventress, das Dorf von diesen armen Buff-Leuten auf der anderen Seite des Planeten heimsucht, die aber auch nicht trauen, irgendwie Widerworte zu geben und sagt, ich brauche einen von euch, wählen wir aus, so, stellt euch alle hier auf, dann schmeißt sie direkt die raus, die sie nicht fit genug findet oder die ihr nicht gefallen. Und der Rest muss dann mehrere Tests mit ihr bestehen, die ziemlich aufwendig sind, wenn ich ehrlich bin.
Ich habe auch die Regeln nicht verstanden.
Yes.
Also wie wählt sie in diesen Tests aus und dann heißt immer, jetzt brauche ich noch drei, jetzt müssen drei noch am Ende stehen, jetzt nur noch zwei und dann nehme ich den, der in der letzten Runde noch auf dem Bein ist, das ist dann der Sieger. Und irgendwie finde ich sehr schwammig, was jetzt die Strategie von ihr und auch von den anderen ist, also von den Kandidaten, um da am Ende zu überleben und ob die Leute jetzt sterben, die da nicht gewählt werden. Und dann opfert sich ja auch uns, also derjenige, der ausgewählt werden soll, ist der Savage heißt, ja?
Ja, also ihr nach mehreren Runden somit greift mich an, aber natürlich haben sie keine Chance gegen sie. Und jetzt plage ich euch mit schattenhaften Visionen und einem sich bewegenden Labyrinth aus Steinen, durch das sie durchverfolgen müssen. Also wie gesagt, wirkt ziemlich aufwendig.
Ja, vielleicht haben sie es aber auch rumstehen, genau für solche Auswahlverfahren.
Wir machen das regelmäßig. Da hat sie zwei übrig, die Brüder sind. Und sie will eigentlich den einen, aber dann wirft sich der andere dazwischen und opfert sich quasi.
Ja, weil das ein netter Kerl offensichtlich ist, der Savage.
Mhm.
So heißen halt Leute in diesem Dorf.
Ja, also sie ist kurz davor, den einen umzubringen in diesem Test.
Das sind alles so Gangster-Rapper, deswegen haben die so solche Namen.
Ich habe dann nochmal nachgeschaut und der Bruder von Savage Opress.
Ja, wie heißt der?
Pharrell.
Mhm. Also die sind da multilingual unterwegs, aber sie kennen nur ein Wort und so und mit dem benennen sie quasi alle Leute.
Sie sind alle wild
und
unterdrückerisch. Pharrell Oppress.
Ja, das Oppress kommt ja, glaube ich, erst dazu, als sie ihn dann später.
Und das weiß ich gar nicht, ob er das vorher schon hat, weil ich glaube, die Namen werden nicht gesagt, bis er ausgerufen wird als der neue Champion.
Okay, ich dachte, er heißt dann Savage Oppress, nachdem er dann seinem Ritual unterzogen wurde, was ja dann am Ende dieser Folge passiert, weil das kam mir schnell noch vorgreifen, oder? So viel passiert ja in der Folge nicht, ja, außer dass sie sich viel aufs Maul hauen.
Genau, also er wird dann quasi ausgewählt, sie ist kurz davor, seinen Bruder umzubringen, und dann sagt er, nimmt mich. Dann nimmt sie ihn mit, dann legen ihn die Hexen auf einen Tisch und machen Magie drumherum, und dann wird er noch viel größer, ja, und noch viel fieser.
Quasi doppelt so groß, die Hörner wachsen, er guckt böse, und dann sagen sie, du bist jetzt unser neues Werkzeug, ja. Savage Opress. Was für mich weit vorne ist bei den dummen Star Wars Namen. Star Wars hat viele dumme Namen.
Ja, und er ist nicht so lustig dumm wie Boss Nass oder Ponudo. Gut, er ist einfach nur dumm.
Boss Nass ist ja auch nur auf Deutsch lustig, ja? So wie Boba Fett lustig ist auf Deutsch. Ich weiß halt nicht, ob das Zufall ist, dass Boss Nass der Chef der Gungans in der Unterwasserstadt.
Ich glaube nicht, dass das Zufall ist.
Okay. Aber Savage Opress ist einfach nur plump. Also, die Figur ist plump und der Name ist plump. Und dass man es französisch ausspricht, macht es jetzt nicht irgendwie cleverer, ne?
Nee. Oh, und seine letzte Prüfung durch die Hexen ist, dass er jetzt seinen kleinen Bruder umbringen muss, und das tut er dann, für den er sich eben noch geopfert hat. Das heißt, sie haben also auch an seinem Kopf rumgedreht.
Genau, er ist jetzt einfach nur noch böse, und sie haben ihm aus ihm ein Monster gemacht. Ja. Da werden wir wieder bei
Monster. Ja. Er kriegt eine riesige Axt und wird losgeschickt, und Dooku sagt, ja, ist schon ganz nett. Testen wir das doch mal, bring doch mal hier auf einem anderen Planeten zwei Jedi um, die da einen Tempel verteidigen.
Genau, eigentlich soll er den Tempel stürmen, und die Aufgabe wird dann dadurch erreicht, dass er an der Tür klingeln kann, nachdem die Jedi davor standen. Da haben sie nicht so viele Sets gebaut, glaube ich, für dieses Szenario.
Ja, stimmt, man sieht das Innere dieses Tempels nie.
Genau, und die Jedi werden quasi offscreen von ihm niedergemäht, man sieht sie nur aus dem Bild fliegen, links und rechts.
Ja.
Und damit ist Dooku erstmal zufrieden, und das beendet mehr oder weniger die Folge, oder?
Ja, er sagt, du bist jetzt mein neuer Schüler, und gemeinsam werden wir vielleicht mächtig genug, um gemeinsam die Galaxis zu regieren.
Weil und das, zwar was gemeinsam. Sith
immer machen.
Ja.
Ja, es geht dann über in Witches of the Mist.
Dann fängt es erstmal damit an, dass die Jedi mitkriegen, dass diese Station, dieser Tempel erstürmt wurde, und zwar von einem einzelnen Krieger. Sie sehen da Holo-Aufzeichnungen. Erstmal untersuchen sie die Leichen und sagen, boah, die müssen aber von jemandem platt gemacht worden sein, der ein richtiges Monster ist. Also so ein Tier. Ja.
Also sie schauen sich die Leichen an, Obi-Wan und Co., und sagen, ein echtes Tier muss den niedergemacht haben. Und dann heißt es so, ihr braucht gar nicht spekulieren, wir haben hier jetzt doch noch Aufzeichnungen. Und dann sehen sie halt, wer das
war. Wofür war denn die Szene, wo sie die Leichen
untersuchen? Ich weiß es nicht.
Und dann sehen sie einfach den Kampf und sagen, ah ja, okay, das ist ja ein echtes Monster, also ein Tier.
Ja.
Und ich finde, Obi-Wan ist sehr, sehr diskriminierend gegenüber diesem Savage Opress, weil wieso ist der jetzt ein Monster oder ein Tier? Also sein Kampfstil ist jetzt auch nicht anders als der von anderen Haut draufs, und er sieht jetzt auch nicht gruseliger aus als andere Spezies. Es ist, wo zieht denn bitte Obi-Wan die Grenze zwischen einem intelligenten Wesen und einem Monster?
Ich weiß es nicht. Der wird ständig in dieser Folge als eine Kreatur, als ein Monster, als ein Unwesen oder sonst irgendwas bezeichnet. Ich glaube, das soll uns einfach klar machen, dass die Leute ihn alle schassen und dass das für ihn dann ein Antrieb wird zum Ende der Folge. Aber es ist sehr plump und es passt auch zu den meisten der Charaktere nicht.
Ich finde es auch, ja, es passt zu Obi-Wan nicht, Leute, der ist ja ein toleranter Mensch ist, ja, Leute so zu nennen. Ich finde es auch deswegen schwierig, weil das Design von Savage Opress ziemlich eindeutig angelegt ist an jemand aus Zentralafrika, so ein bisschen.
Ja, das sagtest du schon. Also ja, das ist keine gute Konnotation.
Ja, also die Gesichtszüge sind auf jeden Fall afrikanisch. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Region in Afrika.
Ich finde das schwer zu sagen bei den Menschenmodellen. Und das ist ja ein menschliches Gesicht. Ja. Aber ich, ja.
Also ich glaube, viele Leute, die in ehemaligen französischen Kolonien in Afrika leben, würden sagen, der sieht aus wie ich.
Keine Ahnung, aber...
Also abgesehen von den Hörnern und...
und
das hat 3 Meter groß ist.
Und dem Lichtschwert.
Also ich könnte mir vorstellen, dass sich Leute davon vielleicht ein bisschen vor das Schienbein getreten fühlen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht übertreibe ich es auch mal wieder. Ich finde es jedenfalls schwierig, überhaupt eine menschliche Figur ein Monster zu nennen in Star Wars, wenn es doch so viele echte Monster gibt.
Ja.
Jedenfalls, was machen sie denn dann, die beiden Jedi, die da hier nachforschen? Wer sind es überhaupt? Welche Jedi kommen denn vor in der Folge?
Das ist mal wieder Obi-Wan und Anakin, die das Ganze dann auslöffeln müssen. Und kurioserweise, sie schauen da mehr oder weniger drauf auf diese Aufzeichnungen, und dann meint der Jedi gerade so, ja, der sieht aus wie ein Typ von Dathomir.
Genau, ja. Und also, sieht aus wie, es ist ein Zabrak, aber keiner von den normalen Zabrak, wie sie hier im Rat sitzen haben, wie sie anerkennen und wie sie keine Monster sind.
Mhm. Ja? Sondern es ist einer von diesen Monströsen. Von den
schlechten Zabrak, ja. Das ist keiner von den Zabrak, die uns Döner verkaufen. Ja, das ist einer von den anderen, die wir nicht mögen.
Ja, daraufhin fliegen Anakin und Obi-Wan nach Dathomir in das Zabrak-Männerdorf. Und offensichtlich ist das vollkommen bekannt, galaxisweit, wie die Situation da ist, dass es da Nachthexen gibt und dass es die Zabrak-Männer gibt und wie das alles funktioniert.
Ja, dass es also da eine dritte Partei Machtnutzer gibt, die eher böse sind, würde ich mal sagen. Ja. Also böse, aber scheinbar nur lokal böse, ohne große Welteroberungspläne. Und deswegen lässt man sie wohl gewähren. Tatsächlich lernen wir dann auch, dass Obi-Wan und Mutter Talsin sich, glaube ich, auch kennen.
Ja, der Eindruck entsteht zumindest so, wie sie miteinander reden. Aber erstmal sind sie in einem Dorf der Männer.
Ja.
Die sind feindselig, aber Anakin löst das dann auf diplomatische Art und Weise, indem er einen von ihnen als Geisel nimmt und bedroht, wie er halt so ist. Und dann sagen sie, ihr seid hier falsch, ihr müsst mit Mutter Talsin reden, die weiß, wo der hin ist. Und was mit dem passiert ist. Das machen sie dann auch. Sie gehen also dann zu den Dathomiri-Frauen und versuchen aus Talsin rauszubekommen, was ist. Und die macht dann so ein bisschen Hellsichtkrams und zeigt ihnen, wo Savage Opress jetzt gerade ist. Also sie sagt nicht, den habe ich bei Dooku eingeschleust, sondern sie zeigt ihnen, wo sie ihn aktuell finden können oder demnächst finden können. Und das ist auf Toydaria.
Und warum macht sie das? Ich habe das nicht verstanden, warum sie das denen sagt.
Ich weiß, dass ich an der Stelle gefragt habe, sag mal, weißt du, was der Plan von Talsin ist? Wir haben normalerweise ja das Thema, was ist eigentlich der Plan von Palpatine? Aber sie ringt, also sie läuft ihm den Rang ab an Personen mit konfusem Plan.
Palpatines langsam. Plan ist in dem Fall klar. Er wollte, dass Ventress ihm nicht gefährlich wird. Das war dann auch erledigt. Ich hatte das Gefühl, sie will jetzt die beiden vielleicht auch einfach Dooku auf den Hals hetzen, damit er gleichzeitig gegen die Jedi und Opress kämpfen muss. Was ja schon sehr gelegen käme, wenn das klappt. Aber es klappt ja auch zwischendurch, ohne vorzugreifen. Aber wir haben ja auch parallel noch eine Szene, wo Opress in der Macht ausgebildet wird.
Ja.
Von Dooku. Und das ist so eine Spiegelung von Yoda bildet Luke aus. Mit den gleichen dummen Sprüchen.
Aber mit mehr Gewalt.
Und den gleichen Wünschen, ja. Also hebt mal hier diesen Brocken von meinem Vorgarten-Dekokram hoch. Und wenn er das nicht hinkriegt, dann kriegt er halt direkt einen Blitz in die Fresse. Und muss es dann aber mit der Pein aus dem Blitz, muss er dann da seine Kraft rausbeziehen, um diese Steine hochzuheben. Und das klappt dann auch. Und dann wird er sehr schnell sehr mächtig.
Mhm.
Und kriegt dann den Auftrag, dass er König, wie heißt er? Nicht T'Challa, König Chutanka?
Katunko.
König Katunko von Toydaria umbringen muss.
Den kennen wir ja schon, der ist ein netter Typ.
Lass uns nochmal kurz zusammenfassen, wer König Katunko von Toydaria ist. Der kommt relativ früh vor, wenn man die Folgen in der chronologisch richtigen Reihenfolge guckt. Und der ist, glaube ich, absichtlich als gute Figur aufgebaut worden, um das Watto-Problem. Das Watto-Problem aus der Welt zu schaffen. Weil Watto war ja ein unangenehmer Charakter von der gleichen Spezies, nämlich der fliegenden kleinen Rüsselkäfer-Variante.
Der Sklavenhalter und Gierlappen.
Ja. Ja. Und dann Toydaria die sehen halt ziemlich albern aus, ne? Es sind plumpe kleine Rüsselwesen mit so kleinen dünnen Beinchen und viel zu kleinen Flügeln, mit denen sie rumflattern. Neutral in diesem Konflikt, haben sich trotzdem relativ früh in der The Clone Wars Serie bereit erklärt, Hilfe zu leisten bei der Belagerung von Ryloth.
Ja, dass das über ihr System Nachschub geliefert werden darf.
Eigentlich wollten die Handelsföderation sie auch rekrutieren, dann haben sie sich natürlich gegen die gewendet. Es gab dann auch die Folge, es war eine der ersten Folgen, die lief und die dann im Kanon ein bisschen später kam, wo Yoda beweisen muss, dass die Jedi mehr drauf haben als die Separatisten. Und dann musste Yoda auf Toydarias Mond, glaube ich, diesen Korallenmond, ganz viele Kampfdruiden platt machen, um zu beweisen, dass die Jedi oder die Republik die bessere Fraktion sind. Und am Ende schließen sich dann die Toydarianer halt auch auf deren Seite dem Krieg an. Und da ist Count Dooku auch ein Jahr später immer noch äußerst ungehalten darüber.
Und er möchte, dass König Katunko entführt und zu ihm gebracht wird, damit er ihm ins Gewissen reden
damit
kann.
Damit er ihm sagen kann, ich finde das nicht gut. Denk da nochmal drüber nach.
Und möchtest du noch ein bisschen Serrano schenken?
Setz dich in den bequemen Stuhl, ja. Nimm deinen Schinken.
Ja.
Also bricht Opress auf. Ich sag immer Opress, wenn ich Savage Opress meine, weil das kürzer ist und nicht.
Und Feral ist kein Teil der Geschichte mehr.
Ja.
Währenddessen bricht auch Asajj Ventress auf, denn kaum sind die Jedi weg, die ja jetzt wissen, wo sie Opress finden können, sagt Talsin, ich glaube, das Ganze kommt jetzt früher ins Rollen. Und wenn du noch eine Chance haben willst, dann solltest du dich jetzt drum kümmern. Das heißt, alle Leute sind gerade in Bewegung und drei davon nach Toydaria, nämlich Obress und Obi-Wan und Anakin.
Ja.
Und Savage Opress metzelt sich auch ziemlich schnell zum König vor. Und ja, ich muss auch sagen, der hat nicht so viele Wachen und da ist auch echt keine Distanz zwischen der Landeplattform und diese
Königskammer. Er landet da, macht eine Tür auf, bringt zwei Leute um und hat den König.
Mhm.
Und dann macht er was mit ihm? Er wirkt ihn erstmal ein bisschen und schleudert ihn durch den Raum und dann kommen aber auch sofort Anakin und Obi-Wan, um ihn aufzuhalten. Ja. Und
er wischt ein bisschen schon mit dem Boden mit ihnen auf. Also er schmeißt sie runter und lässt dann irgendwie den Königsthron auf sie fallen und sonst irgendetwas. Sie setzen ihm aber nach und dann wird er so wütend, dass er den König aus Versehen umbringt.
Ist das aus Versehen?
Oder einfach, weil er über die Stränge schlägt.
Ja, ist also halt sein Ding, Leute umbringen. Ja. Also dann schleift er die leblose Leiche von Katunku hinter sich her in sein Schiff und haut damit, ist es wirklich wie so ein Plüschtier.
Ja, und vorher wirft er noch Anakin und Obi-Wan durch die Gegend und ihr Schiff von der Plattform. Ihr Schiff
wirft er auch von der Plattform, ja. Aber sie leihen sich dann ein neues Schiff von den Toydarianern,
ja,
die in dem Fall nicht sagen, aber dann müsst ihr bitte erstmal, bevor ich euch hier Schiffe gebe, müsst ihr erstmal hier ein Podrennen fahren. Und die sagen, ja klar, wir geben immer gerne großzügig Schiffe raus, hier, nehmt.
Ich hatte einfach in dem Moment die Vorstellung, toydarianische Schiffe werden noch innen wahrscheinlich relativ eng gebaut sein, weil die klein sind und dafür eingerichtet, dass da Leute arbeiten mit kurzen Armen, die durch die Gegend fliegen und sowas und sie irgendwie halt Anakin mit seinen 1,90 da mit die Knie angefaltet bis zu den Ohren das Schiff steuern.
Die sind dann wie in so Clowns in so einer Ente
oder ja,
in
genau.
Okay.
Das ist meine Vorstellung.
Ich glaube nicht, dass Anakin 1,90 ist. Ich glaube, er ist nicht viel größer als Obi-Wan tatsächlich und wird erst groß, als ihm die Beine abgehackt und neu dran gebaut werden.
Ist auch eine Art und Weise, ein paar Zentimeter Größe zuzulegen.
Weil Darth Vader ist ja, glaube ich, über 2 Meter groß. Ne? Mhm. Aber viel davon ist Helm. Der hat nämlich eine sehr hohe Stirn. Okay, das heißt, sie verfolgen dann Opress bis zu Count Dooku, zu dessen Schiff. Und Ventress geht da auch hin. Ja? Und dann kommt also Opress gerade mit der Leiche von dem König und sagt, guck mal hier, ich habe das, was ihr wolltet. Und dann sagt Dooku, ja, aber der ist tot. Ich wollte ihn lebendig, verstehst du? Der ist aber tot. Und Opress so, ach so, ja, scheiße. So als hätte er gerade ein Kaninchen aus Versehen zerquetscht. Ja,
er ist doch nicht der, also zumindest nach der Verwandlung ist er nicht der Hellste, muss man sagen. Dann so, ach, ist mir gar nicht aufgefallen, dass der sich seit Stunden nicht mehr bewegt, atmet.
Könnte ja normal sein bei dieser Spezies.
Man weiß das ja nicht.
Er hat halt geschlafen. So, dann kommt, wer kommt als nächstes? Dann kommt Ventress rein, oder?
Also erstmal sagt Dooku, jetzt dafür musst du bestraft werden und schmeißt ihm wieder Blitze nach ihm, worauf so Opress sagt, bitte tu das nicht. So, nein, es gibt keine Vergebung auf der dunklen Seite. Daraufhin geht die Tür auf und Ventress sagt, aber Rache gibt es. Und macht dann etwas, worauf Opress die Seite wechselt. Also
er hat halt auch gewartet, dass sie da auftaucht mit ihm.
Ja, beziehungsweise, ich glaube, er wusste das gar nicht. Das war in ihm also als ein Trigger verankert.
Und echt? Das habe ich so gar nicht rausgeschlossen. Ich dachte, dass er einfach insgeheim die ganze Zeit weiß, dass er ihr dient. Aber
ich hatte nicht den Eindruck. Also Dooku will ihn, glaube ich, erst gegen sie schicken und daraufhin sagt sie, erinnere dich, wo deine wahre irgendwie Treue liegt und zack, steht er gegen ihn.
Gut, also dann prügeln Ventress und Opress auf Count Dooku ein.
Ja, also naja, Ventress prügelt auf Count Dooku ein und Opress versucht es immer wieder, aber jedes Mal, wenn er 2 Schritte auf ihn zumacht, wird er mit Blitzen wieder zurückgeworfen. Das ist schon irgendwie ein bisschen traurig und vor allen Dingen wird er die ganze Zeit dabei verhöhnt. Dooku sagt, du kannst überhaupt nichts, ich mach dich mit links fertig, im Sinne des Wortes, mit der einen Hand fichtet er, mit der anderen wirft er Blitze. Und Ventress regt sich dann auf und sagt, du bist nutzloser Idiot, du kriegst gar nichts hin, du musst jetzt dich hier zusammenraffen und mach mal was. Und irgendwann dreht er halt durch, weil alle so gemein zu ihm sind,
ja,
Nico.
Ist ja auch recht. Also würde ich auch machen.
Ja.
Und dann gibt es plötzlich ein Mexican Standoff sozusagen. Oder wie nennt man das in diesem Fall?
Gute Güte. Ich weiß nicht,
was ist,
ob es ein Mexiko-Planeten gibt.
Warum nicht? Ein Tatooine-Standoff? Egal. Also,
ich weiß es nicht. Ich bin gerade überlegen, schöne Küsten- und Badegelegenheit. Ist es der...
Es ist nicht so wichtig.
Ja, egal. Ja. Aber, er dreht durch, wirft die beiden an die Wand. Das ist sein Go-To-Move. Und
Opress dreht durch?
Ja.
Ja.
Und im Endeffekt fliehen dann Ventress und Dooku beide vor Opress?
Ventress und Dooku fliehen vor Opress. Okay, das ist ganz sicher. Ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst flieht.
Ah, es ist so ein Dooku flieht mal wieder. Dooku hat überall so, also sogar zweimal hintereinander, er hat überall so Klappen im Boden, mit die er einfach verschwinden kann. Ja.
Also stimmt, das macht er öfter in der Serie.
Er springt erstmal durch und landet dann in einem Flur. Und da kommt Ventress hinter ihm her und dann haben die da noch ein kurzes Standoff und dann springt er wieder durch die Klappe.
Und ist in der Rettungskapsel.
Dann ist er in der Rettungskapsel, ja.
So, und dann kommen aber Obi-Wan und Anakin rein in den Raum, wo die drei anderen eben noch gekämpft haben und finden da aber nur noch Oppress vor.
Ja.
Und kämpfen gegen den.
Ja, und dann auch noch gegen Druiden, weil Dooku schickt dann seine Kampfdruiden Oppress zu erledigen, weil der ihn verraten hat. Mhm. Und Anakin und Obi-Wan irgendwie so, Moment, die Druiden schießen gar nicht auf uns, die schießen auf den...
Auf diesen gelben, auf das
komischen
Monster.
Typen, ja.
Was macht eigentlich Ventress dann, während die drei kämpfen?
Die nimmt dann auch eine Rettungskapsel und haut ab.
Und was macht Oppress, nachdem er da wieder unterliegt? Er haut ab.
Er haut auch ab.
Ja.
Ich glaube, wir sehen, ich weiß nicht mehr wie, man sieht ihn dann halt schwer angeschlagen auf Dathomir ankommen.
Ja.
Und dann.
Also er entkommt jedenfalls.
Er entkommt auf jeden Fall. Und dann halt mehr oder weniger sagen, alles ist schlimm, jeder ist gemein zu mir, ich habe es nicht geschafft. Und daraufhin zeigt ihm Mutter Talsin in ihrer Kristallkugel mehr oder weniger ein Bild von Darth Maul und sagt, du solltest auf die Suche gehen nach deinem Bruder.
Noch ein Bruder.
Du findest ihn im Outer Rim. Mhm. Das sind also zwei Enthüllungen in einem. Erstens, es gibt ihn noch.
Darth Maul.
Darth Maul, ja.
Ja.
Und zweitens, er ist sein Bruder. Oder ist das
ist er auch nur
in
aus dem
Fall,
Dorf wahrscheinlich?
Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich nur eine Figure of Speech.
Also Darth Maul, der erwähnt uns an einer der ersten Folgen dieses Podcasts. Falls viele von euch, habe ich ja schon gehört, gucken diese Filme und Serien gar nicht, sondern nähern sich daraus nur über diesen Podcast. In der Folge zu Episode 1 gab es eine Figur namens Darth Maul, die ein sehr fieses Design hat und Qui-Gon Jinn erstochen hat und danach von Obi-Wan Kenobi in zwei Hälften gehackt wurde und in einen sehr, sehr tiefen Schacht gefallen ist.
Ja.
Beides hat ihn offensichtlich nicht getötet.
Nein.
Und er hängt irgendwo noch im Outer Rim, im äußeren Rand rum und jetzt ist es Oppress' Job, ihn zu finden. Während Anakin und Obi-Wan dann offenbar diese Jagd nach Oppress wieder aufgeben.
Offensichtlich.
Und nicht nochmal bei Talsin nachfragen, was mit ihm passiert ist. Und Ventress dann auch erstmal schmollend sich irgendwo die Wunden leckt und Dooku erstmal ohne Schüler weiterlebt. Ich denke auch bis zum Film, zum nächsten, keinen Schüler mehr aufnimmt nach dieser Erfahrung.
Es ist nicht so gut gelaufen für ihn. Also ich kann mir vorstellen, dass Talsin irgendwie so ein, ich mache von meinem 14-tägigen Umtausch recht irgendwie Gebrauch oder hier gelieferte Assassine war fehlerhaft, möchte gerne Schadensersatz. Kriegt, aber...
Stimmt, der wird auch, er konfrontiert sie, glaube ich, auch nicht damit, oder?
Zumindest vielleicht ist ihm das zu peinlich.
Nicht in dieser Folge, ja, vielleicht.
Obwohl, eigentlich ist es ja offensichtlich, dass Talsin ihn verraten hat, weil sie hat ihm den geschickt und dann taucht Ventress auf, die nicht tot ist und sagt, hahaha, außerdem arbeitet der für mich. Das wäre doch eigentlich ein guter Grund, da aufzutauchen und zu sagen, hör mal.
Ich weiß nicht, es kann sein, dass das nochmal relevant wird in den späteren Staffeln, aber jetzt erstmal haben wir 90 Minuten fast oder 80 Minuten Lichtschwert hin und her gehabt. Um am Ende am Status quo nichts seit den ersten 5 Minuten dieses Dreiteilers verändert zu haben, nämlich dass Ventress nicht mehr die Schülerin von Count Dooku ist. Und es gibt noch eine weitere Figur, die jetzt aber diesen ganzen Background jetzt so dringend nicht gebraucht hätte, wenn man bedenkt, wie doof Savage Opress als Figur ist. Und den Jedi ist es dann halt auch wieder gerade egal, weil sie wissen, dass der Dreiteiler vorbei ist. Und mal gucken, was da nächste Woche für sie ansteht. Ich kann schon mal sagen, es wird noch seltsamer in der nächsten Folge. Sie werden nämlich in die Mortis-Trilogie geworfen. Und das ist der bizarrste Moment dieser Serie. Vielleicht reden wir mal drüber, was uns an diesem Dreiteiler gefallen hat und was nicht. Und ich kann schon mal sagen, ich mag die Prämisse. Also ich mag die Idee zu sagen, wir würfeln jetzt mal alles neu durcheinander. Eine der bösen Figuren wird quasi verraten oder verrät auch ihren Arbeitgeber und wird jetzt zwischen die Fronten geworfen. Das gibt Ventress mehr Tiefe. Wir erfahren mehr über den Hintergrund von ihr. Bisher war sie halt wirklich nur einfach die böse Frau. Und weil eben die Comics und die 2D-Animationsserie ja nicht kanonisch waren, zählten diese Hintergründe, die wir über sie da erfahren haben, ja nicht. Und jetzt kriegen wir Hintergründe. Und das finde ich auch tatsächlich eine Bereicherung für Ventress.
Das
und auch Dathomir ist schön,
ja,
als
genau.
Hintergrund für sie zu haben.
Ich hätte jetzt auch gesagt, als Bonus noch, dass Dathomir auf diese Art und Weise zumindest den Weg in den offiziellen Kanon gefunden hat und damit auch die Basis gelegt hat dafür, dass zum Beispiel das in den Jedi-Spielen wieder vorkommt und halt uns den Charakter Marin beschert. Und das ist ja auch eine Fortsetzung des Designs, das wir hier das erste Mal sehen, die bleichen Frauen in den roten Roben, die mit fiesen Waffen diesen Planeten beherrschen.
Genau, wir haben theoretisch schon mal eine Nachtschwester gesehen, also in einem älteren Star-Wars-Werk, das aber kanonisch erst 20 Jahre später spielt. Das ist der Film Ewoks Kampf um Endor, ja, den wir natürlich irgendwann auch besprechen werden. Da haben wir ja durch Redcon die erste Vertreterin dieses Volkes gesehen. Da gab es eine Frau mit Zauberkräften, die dann später auch zur Night Sister erklärt wurde.
Ja.
Die sich aber in Raben verwandeln kann und solche Dinge. Und naja, mal gucken. Wir werden über sie reden irgendwann.
Die Nachtschwestern können eine Menge schwer definierbarer Dinge. Unsichtbarkeit, Gifte. Marin kann ganze Schiffe unsichtbar machen und teleportieren und fliegen und sowas irgendwann.
Ich finde, das passt aber zu dem, was wir in der Clone Wars Serie sehen.
Ja, das stimmt. Das unsichtbar machen
ist
tatsächlich in guter Tradition.
Ja, also das ist schön, das erweitert den Kanon ganz gut. Was hat dir noch gefallen? Maggies Gesicht ist leer. Okay, vielleicht gehen wir mal kurz drüber an, was für ein Punkt wir im ganzen Projekt The Clone Wars gerade sind. Wir sind ja ungefähr in der Mitte. Es ist allgemein anerkannt, dass diese Serie in der zweiten Hälfte viel besser ist als in der ersten. Und ich finde, wir haben auch schon die ersten Momente gesehen, wo sie ihre Stärken findet in der dritten Staffel. Mhm. Und dann hat irgendwer entschieden, und ich nehme an, die Person hieß George Lucas, dass ab jetzt eine Person namens Katie Lucas Drehbücher schreiben darf.
So ein Zufall, gleicher Nachname.
Ja. Wahrscheinlich hat er gedacht, oh, diese Frau hat einen schönen Nachnamen, die kriegt mal den Job als Drehbuchautorin hier. Vielleicht verewige ich sie auch als Figur, indem ich ihr Gesicht irgendwo draufsetze. Ja, ist natürlich eine der Töchter von George Lucas. Und ich finde die Ideen, also irgendwer hat sich gedacht, das ist eine gute Idee für eine Story, um da mehr Twist reinzubringen, wie es dann halt geschrieben und inszeniert ist, wird dem einfach nicht gerecht. Und ich finde, ich möchte Katie Lucas nicht unrecht tun, aber ich finde nicht, dass sie eine gute Drehbuchautorin ist.
Also zumindest das hier ist plump und redundant und die Charaktere sind gerade Obi-Wan doch teilweise stark ab von dem, was wir bisher von ihnen kennen.
Sind out of character. Ja. Und generell wie über andere Figuren gesprochen wird, ist einfach teilweise seltsam für Star Wars Universum. Ja. Und mein Hauptproblem ist aber, dass es im Endeffekt egal ist, was in diesen drei Folgen passiert, weil wir haben sehr, sehr, sehr viele, sehr lange Lichtschwertkämpfe. Wir etablieren Dinge, also offenbar sind Dinge schon lange etabliert, die uns nicht gesagt wurden. Alle Figuren kennen sich irgendwie schon irgendwoher. Daraus wird kein Konfliktpotenzial gezogen, obwohl es da ist. Dafür wird aus Dingen Konflikte gemacht, wo ich nicht sehe, dass sie logisch sich ergeben. Und sie führen halt immer in Lichtschwertkämpfe, die nirgendwo hinführen. Am Ende ist keine Figur auch nur ansatzweise irgendwie davon betroffen. Und das nimmt einfach aus diesen Duellen jegliche Schärfe. Ne? Ja. Es ist nicht mal die Nebenfiguren dürfen von Dooku umgebracht werden.
Genau, die Nachtschwestern kommen einfach wieder.
Und es sind einfach auf zu wenig Zeit zu viele Kämpfe, die konsequenzlos sind. Das hat mich am meisten gestört.
Ich weiß noch eine Sache, die ich mag an der Trilogie.
Okay, ja.
Es ist nicht die Mortis-Trilogie.
Oh. Also die Prämisse dieses Podcasts ist ja, dass wir die guten Sachen rausarbeiten an Star Wars. Und in der Mitte dieser oder gegen Ende der dritten Staffel gibt es halt nun mal zwei Arcs, bei denen es uns sehr, sehr schwer fällt. Das hier legt den Grundstein für Dinge, die noch kommen, die deutlich besser sind. Dafür ist es wichtig. Man muss es, glaube ich, nicht gesehen haben, außer man will halt mehr wissen über die Nachtschwestern, über Datomir. Das ist der Grund, es zu gucken und halt zu sehen, was die Hintergründe von Ventress sind und warum sie ein Zerwürfnis mit Dooku hat. Also für die Charakterplots und den grob großen Plot der Serie ist es eine sehr wichtige Dreiteiler. Aber ich glaube, es reicht, wenn man den ersten guckt von den dreien.
Und man muss halt wissen, dass am Ende die große Enthüllung ist, Darth Maul gibt's noch.
Genau, und dass Darth Maul halt wiederkommt, das führt in mit die besten Folgen dieser Serie rein und hat ja dann auch noch Nachhall auf Rebels und auf naja, gewissermaßen auch auf den Solo-Film, aber da ist er ja nur im Hintergrund aktiv. Und ja, was du schon sagtest, ne, es ist nicht die Mortis-Trilogie, denn die ist meiner Meinung nach der komplette Schwachpunkt dieser ganzen Serie.
Und darüber reden wir das nächste Mal.
Yay.
Da sind immerhin ein paar schöne Designs.
Wir meinen die The Clone Wars Mortis-Trilogie, nicht die DSA-Mortis-Trilogie von Mike Civic groß die drei
okay.
Bücher. Tutsak Mortis, Riva Mortis und noch irgendwas Mortis. Die
nein, es geht um einen Planeten namens Mortis.
Ja.
Und den komischen Leuten dort, von denen einer Sam Witwer ist, was einer der coolen Aspekte ist. So, jetzt müssen wir eigentlich gar nichts aufnehmen mehr. Jetzt habe ich die beiden guten Sachen gesagt.
Ja, okay.
Okay, so oder so. Wir sind jetzt am Ende angekommen, würde ich sagen.
Ja.
Und es wird Zeit, den Hund zu kraulen.
Oh ja, sehr gern.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.